Wir brauchen nicht nur für die unsichtbare Welt und für andere Menschen geöffnete Augen, sondern ganz besonders für eine Sache. Und darum geht es heute, weil heute wollen wir uns ansehen, was es heißt, die Gemeinde mit seinen Augen zu sehen. Wir müssen das ja uns immer wieder bewusst machen. Nicht Jesus ist oftmals der Stein des Anstoßes, sondern die Nachfolger von Jesus, sprich die Gemeinde oder die Kirche von Jesus. Und das ist das, wo Leute Anstoß nehmen. Ob das gerechtfertigt ist, ist einmal ganz dahingestellt. Der Anstoß wird ja genommen. Ein Anstoß wird immer genommen. Er wird nicht gegeben, sondern er wird genommen. Man stößt sich an etwas. Und das kann auch sein, weil man selbst ein Problem hat. Und das ist oftmals so, ganz klar. Aber Tatsache ist, es gibt Menschen, die haben ein Problem, nicht mit Jesus, aber mit seiner Gemeinde. Und wenn man das auch liest in den Nachrichten, von angefangen von Intrigen bis ganz schlimm, Missbrauchsskandale in der Kirche, gar kein Wunder ist es da, dass Menschen da eben da auf diesen, zu dieser Meinung kommen. Und deswegen ist es umso bedeutsamer, dass wenn wir auch heute als Christen leben und auch ein Teil einer Gemeinschaft sind, dass wir diesen Begriff Gemeinde von Gottes Sicht her verstehen, weil dazu braucht es in der Tat Offenbarung. Offenbarung ist übernatürliches Verständnis. Wir brauchen es, dass Gott uns die Augen öffnet, damit wir verstehen, worum es wirklich geht, wenn wir hier zum Beispiel Sonntag zusammenkommen. Worum es wirklich geht, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Ich möchte ein Beispiel geben von solchem übernatürlichen Verständnis, weil von dem lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung und da möchte ich anfangen. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 2 und 3. Das möchte ich kurz lesen. Und wir haben schon etwas, eine Wahrheit aus diesen Versen im Lobpreis gesungen, als wir das Lied gesungen haben, er macht alles neu. Und da sagt es hier, das heißt hier, dass Johannes eine Vision hat und er sagt, er berichtet, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Hier bekommt Johannes eine Schau von der Gemeinde am Ausgang der Weltgeschichte, ganz am Ende des Alten und am Anfang des Neuen. Weil ganz interessant ist in diesen Versen, wenn ich jetzt weiterlesen würde, würden wir lesen, wo es heißt, diese Startverheißung, die Gott gibt, siehe, ich mache alles neu. Ich werde jede Träne abwischen, ich werde jedes Leid heilen. All diese Dinge, die in der Vollkommenheit, in der Zukunft auf uns Menschen warten, jetzt nur teilweise erlebt werden, stückweise, aber dann vollkommen erlebt werden. Für mich war noch interessant, dass das hier im Zusammenhang von Gemeinde ist, weil ja, es gibt viele Tränen, die vergossen werden. Johannes gibt hier vier Begriffe. Er spricht über eine Stadt, und zwar Jerusalem. Er spricht über eine Braut. Er spricht hier über eine Wohnung. Und er spricht über ein Volk. Diese vier Begriffe reden, das sind alles Begriffe, die über ein und dieselbe Sache reden, nämlich über die Gemeinde von Jesus. Sie sind alle total eng miteinander verbunden. Und man könnte sagen, wenn man diese Bilder nimmt, die Johannes hier gebraucht, weil er das so sieht, die Stadt, die Gemeinde ist Gottes Wohnort. Da, wo Gott wohnt. Also praktisch Gottes postalische Adresse. Wenn jemand dir etwas schicken möchte, dann schickt er es an die Adresse, die auf dem Brief ist, die der Post hinterlegt ist. Gott hat eine Adresse hinterlegt und diese Adresse ist Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Es ist der Ort, wo Menschen sich versammeln, um Jesus Christus zu verherrlichen und um ihm nachzufolgen und gemeinsam sein Werk zu tun. Und hier heißt es die Rede eben von der Braut. Was es eigentlich bedeutet, wenn man das im Zusammenhang sieht, Gott nimmt Wohnung, also er zieht ein in diese neue Wohnung mit seiner Braut. Weil da geht es ja um in dem ganzen Kontext nachher auch um die Hochzeit des Lammes. Und die Braut, wissen wir aus dem Neuen Testament, ist die Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben. das ist die Brautgemeinde. Und er wohnt mit seiner Gemeinde für immer. Er bleibt in der Mitte seines Volkes wohnen. Und ich erinnere mich immer wieder, wenn ich das lese, muss ich immer wieder daran denken. Wir waren vor vielen Jahren mal, haben wir mal einige Zeit in Israel gelebt, in Jerusalem. Wir hatten dann eine Tour gemacht nach Eilat, ganz im Süden des Landes. Und wir haben uns natürlich jetzt nicht irgendein ein 4-5-Sterne-Hotel irgendwie einbuchen wollen. Das war außer unserer Reichweite. Wir haben uns einfach ein christliches Jugendhostel gesucht in Eilat. Ich sage euch, das war ein Abenteuer für mich. Gut, auf jeden Fall, ich werde nie vergessen, wo wir uns dort anmeldeten an der Rezeption. Und die waren natürlich sehr evangelistisch drauf. So. Und ich denke, jeder, der da reinkam im Hotel, war ein potenzielles Bekehrungsopfer. So standen wir da, wir meldeten uns an, checkten ein. Und derjenige, der in der Rezeption stand, sagte, er fragte, wo wir herkommen, wo wir wohnen, man musste unsere Adresse notieren, das ist Jerusalem und so. Und dann sagte er, kennst du schon das neue Jerusalem? Er wollte wahrscheinlich mich zum Glaubensgespräch animieren. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es kam einfach so. Ich habe gesagt, ja, ich wohne da bereits. Ja. Und dann war das Gespräch vorbei. Und im Nachhinein ist mir erstmal bewusst geworden, wie zutreffend das ist. Und wenn ich diese Stelle hier lese, das ist das, was auf unserer Adresse ist. Die Gemeinde soll das Jerusalem sein auf der Erde. Das neue Jerusalem. Schon ein Vorgeschmack sein auf das, was später erst natürlich in der ganzen Fülle kommt. Und was hier Johannes betont ist, und er sieht ja, er sagt, diese Stadt, Jerusalem, und das ist ganz wichtig hier, sie kam aus dem Himmel. Und hier ist das eigentlich das Entscheidende, was ich auch sagen möchte in diesem Zusammenhang. Die Stadt kam aus dem Himmel herunter. Warum ist das wichtig? Weil nämlich, und das ist wichtig hier, weil nämlich die Gemeinde Jesu Christi keine natürliche, menschliche Einrichtung ist und daher nicht nach menschlichen Gesichtspunkten gebaut werden kann. Ganz wichtig, sie kam aus dem Himmel herunter. Ja, es ist etwas originell Himmlisches. Die Gemeinde Jesu kann man nur verstehen mit einer himmlischen Perspektive. Nur so. Wenn wir die Gemeinde Jesu nicht aus der himmlischen Perspektive betrachten, werden wir sie immer missdeuten und wir werden immer Anstoß nehmen. Wir werden uns immer ärgern über die Gemeinde. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, das Einfachste, was es gibt, wenn man irgendwie einen Schuldigen braucht, ist zu sagen, warum hat die Gemeinde das getan? Warum ist das nicht, warum ist die Gemeinde, warum machen die so etwas? Die Frage ist immer, ja, du bist doch auch Teil der Gemeinde. Was hast du denn getan damit? Okay, aber das ist etwas anderes. Was ich hier klar hervorheben möchte, hier ist nämlich das große Problem mit den meisten sogenannten Gemeindekonzepten. Megachurch, Hausgemeinde, Simple Church, soll die Gemeinde klein, groß sein, wie soll sie strukturiert sein, soll sie einen Kirchturm haben oder nicht, soll sie irgendwo im Untergrund sich aufhalten. All diese Dinge haben all ihren Platz natürlich, aber all diese Sachen, die Probleme mit dem, was das Problem eigentlich ist mit diesen meisten Gemeindekonzepten, dass sie sich mit äußerlichen Konzepten beschäftigen, statt mit inneren Werten. Also mit Veranstaltungen, mit Programmen, mit Formen und so weiter und so fort. Aber wenn wir nicht verstehen, dass die Gemeinde vom Himmel herunterkommt quasi, ja, sie kam vom Himmel auf die Erde, wenn wir das nicht zuerst sehen, was Gott mit der Gemeinde im Sinn hat und was er eigentlich aufrichten möchte, dann werden wir unter Umständen, und zwar mit den besten Absichten im Sinn, etwas ganz anderes versuchen zu bauen, als Gott es vorgenommen hat. Und deswegen ist es wichtig und absolut erforderlich, müssen wir das lernen, die Gemeinde von der himmlischen Perspektive zu betrachten und zu beurteilen. Deswegen zunächst einmal möchte ich hier einige Dinge sagen, was die Gemeinde nicht ist, um dann zu sagen, was die Gemeinde ist. Und wir werden heute das nur anreißen und nochmal vertiefen. Das ist ja so ein umfangreiches Thema hier. Aber nur ganz kurz auf den Punkt bringen, was die Gemeinde nicht ist. Nummer eins, Die Gemeinde ist kein Gebäude. Das ist etwas, was so tief in uns drin verankert ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir gehen in die Gemeinde, wir gehen in die Kirche, dann ist das etwas, was so tief in unserem Verständnis verankert ist, dass wir denken, die Kirche ist ein Ort, den man aufsucht. Und das ist ja auch so von der Bedeutung, deswegen auch der Begriff, soll man sagen, Gemeinde oder Kirche. Es gibt heute den Trend, dass man mehr wieder übergeht zur Kirche. Viele sagen, dass es vielleicht dann, dass es Leuten einfacher macht, Ungläubigen, kirchenentfernten Menschen, wie man das heute sagt, diese Begriffe, dass sie einen leichteren Zugang finden. Und eigentlich letzten Endes ist es eigentlich ja egal, es geht ja nicht um den Begriff, aber der Begriff Kirche ist in der Tat verbunden mit einer Stätte, die dem Herrn geweiht ist. Das ist die Grundlage von dem Begriff Kirche. Daher kommt der Begriff. Das bedeutet, der Begriff Kirche wird sich immer verbinden mit der Vorstellung, es ist ein Ort, den ich aufsuche. Und deswegen glaube ich, ist es besser, über Gemeinde, diesen Begriff Gemeinde zu gebrauchen, weil der mehr die Gemeinschaft, die Menschen betont. Denn das ist, was eine Gemeinde ist. Wir gehen nicht zur Gemeinde, sondern wir sind die Gemeinde. Und das kann man nicht oft genug betonen, weil mit diesem Verständnis steht und fällt die Richtung, die wir gehen wollen. Unser Gemeindeverständnis wird maßgeblich eben davon beeinflusst. Wir gehen nicht zur Gemeinde, sondern wir sind die Gemeinde. Es ist nicht falsch, wenn du nächstes Mal sagst, ich gehe in die CGM, dann ist das keine Sünde. Das ist überhaupt kein Problem. Keiner wird dich da irgendwie korrigieren oder kritisieren. Aber denk dran, wenn du nächstes Mal sagst, ich gehe in die CGM, dann mach dir bewusst, die CGM ist eigentlich nicht hier Industriestraße 1, sondern die CGM ist bestehend die Gemeinschaft aus den Personen, die hier sich versammeln, in der Industriestraße 1. Das macht den Unterschied, ist ganz wichtig. Zweitens, die Gemeinde ist keine menschliche Organisation. Das ist auch wichtig, weil wir denken manchmal, genauso wie es einen Angelverein gibt oder einen Sportverein gibt oder einen politischen Verein gibt, so muss es auch einen Gemeindeverein geben. Es gibt keine Gemeindeverein im geistlichen Sinne. Wenn wir von der Gemeinde als Verein reden, also der CGM-Gemeinde, der Christusgemeinde als Verein, weil es ist ein Verein, dann nur um vor dem Gesetz, vor dem Staat, vor den staatlichen Institutionen einfach diesen Maßstäben gerecht zu werden. Das ist alles. Von daher gibt es eigentlich auch in der Gemeinde, oder die Gemeinde kennt keinen Vorstand, sie kennt keinen Präsidenten, obwohl wir einen Präsidenten haben, das ist Salvatore Saltato, vor Präsidenten, es gibt noch einige andere, Markus Kern und Laura und natürlich Ruth. Ruth ist, also die vier bilden die CGM, den CGM-Verein, das rechtliche Gefäß. Aber das ist nicht so, wie Gott die Gemeinde sieht, das ist nur für den Staat. Wir verstehen Gemeinde so, dass es bestenfalls, idealerweise durch eine Ältestenschaft, ein Team von Ältesten geleitet wird, um eine Richtung, um Führung zu geben, um Schutz zu geben und so weiter und so fort. So ist es das neutestamentliche Modell, das Gott uns gegeben hat. Drittens, die Gemeinde ist, und da wird sich jeder, glaube ich, von uns darüber freuen, wenn ich das jetzt sage, oder vielleicht bist du auch enttäuscht, wenn ich das sage, ich weiß es nicht. Also, die Gemeinde ist keine perfekte Gemeinschaft. Sie kann es nicht sein, weil, sieh dich einfach mal um. Ich meine, wir sind tolle Leute, aber ich will dir eins sagen, wir sind alles andere. Wir sind weit weg davon, perfekt zu sein. Und wenn du wissen willst, warum es manchmal so knistert im Gebälk, dann könnte darin der Grund zu finden sein, dass wir noch nicht so ganz vollendet sind, oder? Es gibt keine perfekte Gemeinde. Und lass mich das sagen. Wenn du auf der Suche bist nach der perfekten Gemeinde und du schließlich eine findest, dann gebe ich dir nur einen Rat. Geh bitte nicht dorthin, denn dann ist sie nicht mehr perfekt. Weil du selbst wirst die Unperfektion dort hineintragen und sie wird nicht mehr perfekt sein. Ihr wisst, wie ich das meine. Also die Gemeinde kann nicht perfekt sein, weil sie aus unperfekten Menschen besteht. Sie kann noch so ein schönes Gebäude besitzen. Ein perfektes Gebäude macht keine perfekte Gemeinde, weil wir haben gesagt, die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, sondern es sind Menschen. Das ist ganz schön herausfordernd. Das ist eben das Problem. Das Leben könnte so schön sein, gäbe es da nicht die anderen. Stimmt's? Das Leben wäre eigentlich toll, wenn es nicht den anderen liegt. Judith hat die letzte Woche hat sie ein Buch gefunden und das Buch hat den Titel Surrounded by Idiots, also umgeben von Idioten. Und ich dachte, dann habe ich Judith gesagt, das schenke ich dir als. Ja, das. Ja, das. Damit du mit den Personen, die dich umgeben, sprich mir, umgeben kannst. Sehr gut, genau. So fühlen wir uns ja. Und ich denke, es geht uns wirklich so. Wir denken alle, wir sind nur umgeben von Idioten. Manchmal fühlt man sich so, oder? Egal, wo man hingeht, zu Hause oder am Arbeitsplatz oder mit Freunden, alles Idioten. Der Einzige, der vernünftig ist, ist man selbst. Das ist die einzige Person, die richtig tickt. Gut. Nun, der Titel ist so ein bisschen irreführend, weil eigentlich soll dieses Buch uns helfen, worum es in dem Buch tatsächlich geht, ist, es soll eigentlich dadurch eine Wertschätzung erzeugt werden für die Andersartigkeit der anderen Menschen. Jeder ist anders, jeder hat andere Stärken und es soll dadurch eigentlich ein Verständnis erweckt werden über die Andersartigkeit der Person und wie man das schätzen lernen kann. Darum geht es. Menschen sind normalerweise enttäuscht, weil sie etwas erwarten, was nicht vorhanden sein kann. Weil wenn man etwas erwartet, was nicht existiert, was niemals existieren wird hier auf der Erde, dann ist das Rezept, um sein Leben lang negativ drauf zu sein. Man wird immer was finden, was einfach nicht stimmt. Und ich muss sagen, das Wort Enttäuschung ist eigentlich sehr positiv, wenn du darüber überlegst. Enttäuschung bedeutet, dass man enttäuscht wird, dass man sich aller Täuschung erledigt, dass man nicht mehr sich in einer Illusion begibt. Und ich möchte uns allen ganz stark ans Herz legen, lass uns nicht einer Illusion erliegen, dass wenn wir mit Gemeinde zu tun haben, mit irgendeiner Gemeinde, dass wir dann Perfektion erwarten, die wirst du nie bekommen. Das ist der ganze Punkt. Indem ich das sage, sei natürlich auch dazu gesagt, wir können uns immer verbessern. Ja, wir können immer zunehmen, das ist natürlich auch wichtig. Wir sind nicht stolz auf unsere Unvollkommenheit, auf unsere Fehler. Wir wollen nicht uns zufrieden geben mit diesem Leben, umgeben zu sein von all den Idioten, sondern wir wollen uns Mühe geben, dass wir immer weniger ein Anstoß sind für andere, ganz klar. Also das jetzt erstmal, was Gemeinde nicht ist und jetzt ganz kurz, was Gemeinde ist. Einfach mal nur solche Gedanken hier, die uns helfen sollen, das so ein bisschen einzuordnen, worum es geht. Es gibt einen zentralen Begriff im Neuen Testament, der von Jesus und auch von den Aposteln für das genutzt wird, was wir Gemeinde oder Kirche bezeichnen. Und das ist das Wort Ekklesia. Das ist ja ein Wort, was wir sicherlich alle gut kennen, Ekklesia. Und das allererste Mal, wo dieses Wort gebraucht wird, ist im Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 18. Und das ist die Stelle, ich lese sie kurz vor, wo das haben wir uns ja schon angesehen, wo Jesus zu Petrus sagt, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Hier für Gemeinde, dieses Wort, ist das Wort Ekklesia, dieses griechische Wort. Es wird zum allerersten Mal dort gebraucht. Und in der Schriftauslegung gibt es ein Gesetz, das nennt man das Gesetz der Ersterwähnung. Das heißt, wenn ein Wort das allererste Mal gebraucht ist, dann gibt es uns einen Hinweis auf die grundsätzlichste Bedeutung dieses Begriffes. Das, was dort gesagt wird, ist die grundsätzlichste Bedeutung dieses Begriffes. Deswegen schauen wir uns das heute an. Und Ekklesia ist ein ganz interessantes Wort, weil was es bedeutet, ek kaleo, praktisch herausgerufen. Ja, ek heraus, heraus und oder ex und kaleo, rufen, herausgerufen. Ekklesia bedeutet quasi die Versammlung der Herausgerufenen. Das ist die Ekklesia, das ist Gemeinde. Nur das sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Und natürlich dieses Wort, das ist auch interessant, was Jesus hier gebrauchte. Er sagte nicht, ich werde meine Synagoge bauen. Das wäre das natürlich so zu erwarten gewesen, weil er ja ein Jude war. Und auch Matthäus, das Matthäus-Evangelium ist in ganz besonderer Weise an jüdische Gläubige gerichtet oder an jüdisches Umfeld gerichtet. Er hätte es natürlicherweise sagen müssen, ich werde meine Synagoge bauen, sagte er nicht. Er sagte, ich werde meine Ekklesia bauen, was ein heidnischer Begriff war. Das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich hier. Weil die Ekklesia im alten Griechenland, und wir reden jetzt in die Zeit, gehen wir in die Zeit 500 bis 600 vor Christus, in diese Zeitepoche, da gab es ja Griechenland, das, was Griechenland ausmachte, waren die Polis, die Stadtstaaten. Es war ein Flickenteppich von Stadtstaaten, die sehr viel Einfluss hatten, sehr viel Power hatten, auch die natürlich auch kriegerisch unterwegs waren und mehr oder weniger Einfluss hatten in dieser Region. Und die Ekklesia im alten Griechenland war eben die Versammlung der rechtsfähigen Vollbürger. Also derer, und das weiß man auch aus der Geschichte, es waren derer, die über 18 waren und auch Militärdienst geleistet hatten, die sich bewährt hatten. Und ich will jetzt nicht zu viel ausführen, das war damals so, da waren nur Männer zugelassen. Ja, das war damals so, da gab es so ein paar Regeln. Diese Ekklesia, also diese Vollbürger, die versammelten sich regelmäßig auf der Agora. Das war ein Marktplatz, der zentrale Platz, der Gesellschaft, der Gemeinschaftsplatz einer Stadt. Dort versammelten sie sich und wurden dann zu gewissen Anliegen befragt. Deswegen sagt man heute, oftmals habt ihr es vielleicht schon gehört, Griechenland wäre die Wiege der Demokratie, was nicht ganz hundertprozentig stimmt, weil das war eigentlich keine Demokratie, wie wir uns das vorstellen. Frauen waren ausgeschlossen, die Sklaven waren ausgeschlossen, es war eigentlich eine sehr elitäre Gemeinschaft. Sehr elitär, damit haben wir nichts zu tun. Aber es gab demokratische Elemente da drin. Die Ekklesia kam dann eben zusammen und sie entschied über alle wichtigen Fragen der Innenpolitik, Außenpolitik, über Verträge, über ob man in den Krieg ziehen sollte, ob man Frieden schließen sollte, über die Finanzen und so weiter und so fort. Das war die Ekklesia. Und ausgehend von diesem Begriff möchte ich hier drei Dinge hier herausnehmen, die wichtig sind, wenn wir die Gemeinde verstehen wollen. Nummer eins, was die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist mehr als nur eine Gemeinschaft. Weil so wie die griechische Ekklesia Verantwortung für ihre Gesellschaft nahm, sind auch wir als Ekklesia berufen, Verantwortung zu nehmen für die Gesellschaft, in der wir leben. Es gibt sozusagen einen Regierungsauftrag. Das hört sich jetzt ziemlich hochspurig an, aber denk einmal nach darüber. Jesus kam und brachte das Reich Gottes. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Die Ekklesia ist quasi die Regierungsmannschaft, kann man so sagen, die Regierung des Reiches Gottes. Das ist das, wozu wir alle berufen sind. Wolltest du schon einmal so richtig was zu sagen haben? Regierungsgewalt ausüben, Beschlüsse fassen wollen, richtig Einfluss haben? Dann bist du genau richtig in der Ekklesia Gottes, weil das ist genau das, was Gott möchte. Wir sind nicht nur eine Gruppe von Menschen, die gerne zusammen sind und einfach Gemeinschaft haben, sondern wir haben einen Regierungsauftrag. Interessant ist eben auch, dass bei dieser Stelle in Matthäus 16, Vers 18, im nächsten Vers sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Er sagt zu Petrus weiter, er sagt, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Das heißt, das Wort Ekklesia ist im direkten Zusammenhang mit dem Reich Gottes hier einfach erwähnt. Sehr interessant. Mit anderen Worten, was Jesus seinen Jüngern sagte, ist, ihr seid zusammengerufen, um gemeinsam für mich etwas zu bewegen. Das ist das Grundsätzlichste, was du über die Gemeinde sagen kannst. Die Gemeinde ist nicht nur ein Lazarett, wo Menschen wiederhergestellt werden, was sie auch ist. Da fängt es an. Die Gemeinde ist auch kein Kuschelclub. Die Gemeinde ist auch kein Vergnügungsdampfer. Es ist nicht irgendwie, wo man einfach nur Spaß hat, sondern die Gemeinde hat einen Regierungsauftrag. Mir gefällt das ganz stark. Und das ist so faszinierend, weil wenn man einmal spürt, was eigentlich Gott vorhat mit jeder Gemeinde in dieser Welt, das ist gewaltig. Und wenn man sich dann noch zusammenschließt und diese Synergie entwickelt, zusammen, dann ist es wirklich so, dann wird quasi nichts unmöglich sein, weil bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dem, der da glaubt, ist alles möglich. Ich sage euch, da gibt es eine Ebene von gemeinschaftlicher Autorität oder gemeinschaftlicher Salbung. Wenn wir da reinkommen, dann erleben wir ein gesteigertes Maß an Kraft, an Autorität. Und wir werden das erleben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenarbeiten, uns verlinken mit anderen Gemeinschaften, Christen und so weiter, Netzwerken. Zweitens, die Gemeinde ist ein göttliches Bauwerk. Und ich sage das deswegen, weil Jesus sagte ganz klar in diesem Vers, Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Ja? Ich betone das nochmal. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht Viktor, nicht Ben, nicht Salvatore, nicht Markus, nicht Ruth, nicht Margret, nicht Flavia. Jesus sagt, ich, kein anderer, ich werde meine Gemeinde bauen. Warum? Weil die Gemeinde mehr ist, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, mehr ist als ein Konstrukt menschlicher Ideale. Wenn wir die Gemeinde bauen würden, ich kann euch sagen, das geht gehörig daneben. Und so sehen wir es auch, dass die Kirchengeschichte, die letzten 2000 Jahre, ist voll von Zeugnissen, wo Menschen vielleicht mit guten Absichten, vielleicht mit weniger guten Absichten gedacht haben, wir wissen, wie es geht. Und seht, was da rausgekommen ist. Ja, wenn Menschen sagen, das soll Gottes Gemeinde sein, das kann nicht Gott sein. Da haben sie recht. Weil ich glaube, vieles, was bewegt wurde, ist nicht das, was Gott bauen wollte. Ist das, was wir dachten, was wir für Gott bauen können, aber was gehörig daneben gegangen ist. Er wird nur bauen, was er möchte. Nur das, nichts anderes. Deswegen, wenn wir ganz starke Sachen erleben wollen und erleben wollen, wie das Reich Gottes kraftvoll durchbricht, dann ist das Beste, Wichtigste, was wir tun können, hinzuschauen, was er eigentlich bauen möchte. Und auch zu fragen in der jeweiligen Situation, in der man ist, Gott, wie möchtest du jetzt in dieser Zeit, wie möchtest du bauen? Deswegen wollen wir uns eben auch bei unserem 9. März, bei unserem 3x3 treffen, alle drei Wochen im März, diese drei Treffen haben, wo wir fragen wollen, Gott, was möchtest du eigentlich tun? Nummer 3, damit möchte ich dann auch schließen. Die Gemeinde ist eine Baustelle. Was hat Jesus gesagt? Jesus sagte, ich werde bauen. Und wir wissen ja, was das Material besteht. Das haben wir mittlerweile mitbekommen. Wir sind, sagt Petrus, lebendige Steine. Lebendige Steine. Das Baumaterial sind wir. Sind du und ich. Und Jesus wagt es, mit diesem Baumaterial etwas Herrliches zur Ehre des Vaters aufzubauen. Nur er könnte da so etwas auf die Idee kommen, dieses Material für sein Bauwerk zu nehmen. Also, was man mit anderen Worten sagen kann, die Gemeinde ist Gottes Baustelle. Und deswegen wird sie auch nie vollendet sein. Jeder, der mit Baustelle zu tun hat, weiß, eine Baustelle ist eine Baustelle per Definition, was unfertig ist. Und erst am Ende, wissen wir, ganz am Ende wird das fertige Produkt da sein. Und das wird diese Braut sein, ohne Flecken und ohne Runzeln. Erst am Ende. Die ganze Zeit wird diese Braut Flecken und Runzeln haben. Und Jesus ist eifrig dabei, sie zu reinigen. Im Wasserbad des Wortes. Epheser, Kapitel 5. Zu dieser einzigartigen Gemeinschaft hat Jesus jeden berufen, der sich durch ihn errettet lassen hat. Jeder, der dem Ruf Jesu gefolgt ist, komm zu mir und ich werde dir Leben geben. Jeder ist berufen, Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft zu sein. Die CGM ist dazu berufen, diese Art von Gemeinschaft zu sein. Und ich kann euch sagen, um das zu sehen, braucht man vor allem eine Sache. Drei Buchstaben. G-A-N-D-E. Fünf Buchstaben, Entschuldigung. Natürlich. Fünf Buchstaben natürlich. Ich bin noch normal. Danke, ich habe mich versprochen. Fünf Buchstaben. G-A-N-D-E gleich Gnade. Und das führt uns direkt zum Abendmahl, weil dieser Tisch führt uns dahin, anzuerkennen, ich brauche Gnade. Ich brauche es immer wieder, zum Kreuz zu kommen, Vergebung zu empfangen, Erlösung zu empfangen, mich wieder neu ausrichten zu lassen, das Zentrum wieder herzustellen, was Jesus ist, und davon zu empfangen für mein Leben. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass wir alle erlösungsbedürftig sind, eine Baustelle sind, Menschen gemeinsam unterwegs und wir täglich von der Kraft des Kreuzes erleben müssen. Und wir brauchen es, von seiner Gnade zu nehmen und auch Gnade zu schenken. Nehmen und geben. Und das finden wir im Abendmahl. Jesus sagte, nehmt, fangt. Und er gab ihnen dieses Geben. Und im Abendmahl drücken wir aus, Jesus, ich brauche dich, ich bin erlösungsbedürftig, aber ich erkenne auch an, dass mein Bruder, meine Schwester, andere Menschen erlösungsbedürftig sind. Wir alle brauchen es. Left my fear by side of the road, hear you speak, won't let go. Fall to my knees, lift my hands to pray. God, every reason to be here again. The Father's love that draws me in. And all my eyes wanna see is a glimpse of you. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you. Your son, who gave his life to save the earth, rest in